alte Festlegungen einfach loswerden. Viele Leute laufen, Gläubige meine ich jetzt, laufen ihr ganzes Leben wie so ein Rad im, wie so ein Hamster im Rad. Und der Herr hat uns zur Freiheit berufen. Er hat dich zur Freiheit berufen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du ihn annehmen. Denn wenn du Jesus noch nicht kennst, dann bist du nach der Bibel ein Gottloser. Also heißt los von Gott, losgelöst von Gott. Und losgelöst von Gott haben wir halt keine Stärke Gottes. Und Gott will, dass wir seine Stärke in unserem Leben erfahren. Er hat sich uns angeboten, uns zu helfen und uns zu stützen und uns auch aufzuheben. Wir wissen diese Dinge ja immer wieder so. Bibelverse kennen wir, aber manches Mal, glaube ich, geht es um diese persönliche Beziehung zu Jesus, die dann irgendwo fehlt. Wir versuchen immer wieder auf religiöser Basis Gott zu beeindrucken, Gott zu zeigen, wie cool wir doch sind. Und Gott sagt, hey, deine ganzen eigenen Klamotten, das ist einfach Müll. Das ist das größte Hindernis im Leben. Wir verlassen uns am besten allein auf die Gnade. David sagt im Psalm 94, Vers 18, wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade, Herr. Ich habe so gedacht, dieser David, er hat nicht gesagt, wenn ich sagte, mein Fuß wankt, habe ich mich versucht zu bessern, ich habe mich versucht zusammenzureißen, ich habe versucht, doch ein anderer zu werden, ich muss doch zeigen, was ich gelernt habe und wie oft ich schon gesegnet und gesalbt wurde. Er sagt, wenn mein Fuß wankt, es gab nur eine Hilfe für mich oder oft einen Trost, den ich hatte, das war deine Gnade, die unterstützte mich, damit ich nicht falle. So, wenn mein Fuß wankt, ich sagte, und er war auch nicht so, dass er sagte, ich wanke niemals, ich wanke nicht. Ihr kennt so dieses Protzige, ne? So nach dem, zeig mir doch, Herr, wo ich falsch bin. Also du wirst schon merken, Herr, ich bin nirgends mehr verkehrt, ich bin total richtig. So dieses Erhabene, wo wir so stolz sind. Und die Bibel sagt, der Stolze wird fallen. Hochmut kommt vor dem Fall. Und interessant ist ja sogar, Gott sagt in seinem Wort, und da sprechen verschiedene Männer und Frauen in der Bibel auch darüber, wie sie das beobachtet, gesehen, erlebt haben, dass Gott das Haus der Gottlosen selber persönlich zerstört. Ich sage immer wieder, es ist nicht meine Aufgabe, auch nicht als Pastor oder Leiter oder Hauszerleiter, wer immer du mitarbeitest, es ist nicht deine Aufgabe, stolze Leute zurechtzurücken. Also ich habe mir angewöhnt in den letzten, man muss fast sagen 14 Jahren, ich habe mir angewöhnt, keinen Kampf mehr gegen stolze Leute zu führen. Und sie zu ermahnen oft bringt auch gar nichts, weil Sprüche sagt, dass solche Leute sich dann noch gegen dich wenden und am besten dich noch beißen, der du es ja eigentlich nur gut gemeint hast. Und Gott sagt, überlass stolze Menschen mir. Ich stürze sie. In ihrem Elend, in ihrer Not werden sie zu mir rufen. Und dann werde ich ein gutes Werk an ihnen tun können und sagen, hier bin ich, ich helfe euch. Und wenn wir dann sagen, okay, wenn wir dann noch wieder aus unserem Fall im Stolz uns erheben wollen, glaub mir, dann liegst du schon wieder, bevor du richtig oben bist, auf der Nase. Ich bin so froh, Gott kümmert sich um stolze Leute. Auch Leute, die meinen, sie brauchen niemanden, sie können ihr eigenes Leben führen, ihr eigenes Ding drehen. Vor ein paar Wochen sprachen wir darüber, du musst eingepflanzt sein im Haus des Herrn. Du musst im Haus Gottes eingepflanzt werden. Das ist mit einer der wichtigsten Punkte in unserem Leben, dass wir in eine Gemeinde eingepflanzt sind. Weil wir haben das ja betrachtet, auch in diesem Gottesdienst, die Verheißung für Leute, die sich einpflanzen lassen in Gottes Haus, die Verheißung, die auf ihnen ruht, ist Heilung. Dass sie sprossen werden, dass sie gesund sein werden, dass sie grünen werden, dass ihre Seele wieder in Ordnung kommt und. Also wir haben das, hör dir die Predigt einfach nochmal an, das war letztes Jahr. Das ist ja noch nicht so sehr lange her. Ich sagte, mein Fuß wankt, da unterstützte mich deine Gnade, Herr. Mein Fuß wankt. Und ich weiß, je jünger wir oft sind, oder mir ging es zumindest so, ich habe gedacht, durch meine coolen Worte, meine coolen Bekenntnisse und durch meine coolen Sprüche werde ich schon alles irgendwie im richtigen Verhältnis halten. Im Prinzip, sage ich mal, habe ich nicht auf Gott vertraut, sondern auf meine Bekenntnisse. Ich habe gemeint, die machen es. Aber heute spreche ich meine Bekenntnisse, oder heute spreche ich die Bekenntnisse des Wortes Gottes. Ich spreche die Bekenntnisse des Wortes Gottes in dem Wissen, dass er derjenige ist, der das umsetzt in meinem Leben und die Veränderung bewirkt. Ich würde gerne noch am Anfang einen Abschnitt lesen aus Prediger Kapitel 4. Lese ich meistens nur bei Hochzeiten, bei einer Trauung. Aber im Prinzip steht da nicht geschrieben Text für eine Trauung, sondern es ist tatsächlich für unsere Gemeinsamkeit, für unseren Alltag. Prediger 4, 9 bis 12 oder 9, 10 und 12, so, den 11 habe ich ausgelassen. Zwei sind besser daran als einer, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Gott meint also in seinem Wort, dass zwei Personen besser dran sind als einer. Vers 10 sagt er, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Wehe dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Der Teufel möchte gern, dass wir so Individualisten sind, dass wir meinen, ich brauche niemand, ich brauche auch nicht die Gemeinde, also Leute, die auf der Flucht vor Gemeinde sind, aus welchen Gründen auch immer, sie meinen immer, sie haben ja Gott und das reicht. Und Gott sagt, das stimmt nicht, wir brauchen einander. Du brauchst mich und ich brauche dich. Wir brauchen einander, wir sind berufen nicht zum Individualismus der Heiligen, sondern zur Gemeinschaft der Heiligen, steht in meiner Bibel. Müsste in deiner auch so drin stehen. Zur Gemeinschaft der Gläubigen sind wir berufen. Denn wenn sie fallen, zwei sind also besser dran, wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf, wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Und da habe ich immer großes Bedauern und Mitleid auch mit den Menschen, die sagen, ich bin Christ, ich brauche keine Gemeinde, die dann fallen, aber niemand haben, der sie aufbaut, der sie unterstützt und ihnen hilft. Ich habe sogar immer wieder die Erfahrung gemacht, in meinem fast 4 Jahrzehnte anhaltenden Dienst, die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die den Alleingang gehen wollen und dann zu Fall kommen, spätestens dann sagen, wieso hilft mir keiner, wieso richtet mich keiner auf, wieso steht mir keiner bei. Und manchmal haben sie jemand gefunden, der ihnen wieder beisteht und sie aufrichtet. Wenn sie dann aufgerichtet sind, dann sagen sie, oh tschüss, ich brauche dich ja jetzt doch nicht. So, also man hat so ein bisschen so den Eindruck, dass sie so einen Aschenputtel für die Notsituation suchen. Und wir brauchen einander. Und ich kann dir sagen, je älter du wirst, umso dringender brauchst du andere. Du brauchst die anderen. Allein schon, wenn du mal denkst, du stirbst und wer soll dich beerdigen? Ja? Das wäre schon gut, wenn du das in deinem Beziehungskreis vorher festgelegt hast, dass du sagst, hey, beerdige mich dann auch, Pastor. Also ist klar, die Leute, die zu uns gehören, die beerdige ich natürlich auch. Beerdige manches Mal auch ungläubige Menschen, benutze das dann zur Evangelisation derjenigen, die dann dort sind. Du brauchst den anderen. Vers 12. Wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Also wenn einer den Einzelnen überwältigt, wenn ich angegriffen werde, überwältigt werde, dann bin ich dankbar und froh, dass ich um mich herum Menschen habe, die mich stützen, die mich auffangen, die mich aufbauen. Die sagen, Herbert, ich stehe mit dir, ich stärke dich, ich bete für dich oder ich kämpfe auch für dich, ich halte zu dir. Das ist der Vorteil, wenn man sich auf Gemeinschaft, auf Beziehung einlässt. Seid ihr da? Das ist dieser Vorteil. Der Einzelne, der niemanden hat, der fällt und er fällt meistens ins Loch. Und wenn du in die Bibel schaust, Gott sagt, ein Mensch, der alleine seinen Weg geht, ohne den anderen einen anderen haben zu wollen, kommt in der Regel in seinem Sturz um, kommt in seinem Fall um, weil er niemanden hat, der ihn aufrichtet. Und hier, wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Da sagen manche Leute mir, weißt du, Herbert, ich bin immer zu zweit, ich und Jesus oder Jesus und ich. Ja? Gott meint hier doch tatsächlich Menschen, weil er sagt dann nämlich am Schluss des Verses, eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Gott ist der Dritte in unserem Bund, in unseren Beziehungen, in dem wir auch in Gemeinschaft, in Gemeinde leben. Wir könnten auch ganz schnell oder miteinander könnten manchmal schnell aufgeschmissen werden. Aber wir haben Gott, den Dritten in unserem Bund, und der hält Dinge zusammen. Er erinnert uns an seine Gnade. Er ist der Versöhnung schafft, wo vielleicht dann auch Entzweiung stattgefunden hat. Und in 1. Samuel 2, Vers 9, da heißt es, die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in der Finsternis. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Niemand ist stark durch eigene Kraft. Egal, wie sehr du und ich behaupten mögen, ich habe genug Power in Gott und ich brauche die anderen nicht. Gott sagt, das stimmt nicht, ist nicht wahr. Weil du kommst dann um, wenn du in der Finsternis fällst und du hast keinen auch sichtbaren Halt in deinem Umfeld. Und wie viele haben heute keine Familie oder du hast nicht gespurt, bist nicht nach dem gegangen, was die Familie gesagt hat und bist in ein Loch gefallen. Und auf einmal stehst du alleine da. Dann kann ich nur sagen, gesegnet bist du, wenn deine Familie dir beisteht, egal wie tief du gestürzt bist, wie hoch du runtergefallen bist. Gott sagt, niemand ist stark durch eigene Kraft. Niemand ist stark durch eine eigene Kraft. Wir brauchen einander. Das war eigentlich nicht mein hauptsächliches Thema, aber das wollte ich gerne als Einführung sagen. Zwei sind besser da als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn auch für ihre Mühe haben. Es ist doch gut, auch sich austauschen zu können, wo man Sieg hat. Heute haben schon verschiedene mir auch gesagt, weißt du, Herbert, das habe ich erlebt. Das habe ich mit Jesus erlebt. Überleg mal, du wärst alleine und sagst, ich brauche keine Gemeinde. Wem willst du es denn erzählen? Ja, wem willst du es erzählen? Kannst es keinem erzählen. Aber dann weißt du, wow, ich habe Brüder und Schwestern, denen kann ich es erzählen. Denen kann ich die Dinge mitteilen, die ich erlebt habe. Niemand ist stark durch eine eigene Kraft. Wenn zwei fallen, so richtet der andere seinen Gefährten auf, wie stark. Und eine dreifache Schnur, Jesus in unserem Bund, er wird niemals versagen. Wenn einer den Einzelnen überwältigt, zeigt mir auch, dass du und ich überwältigt werden können. Nicht, weil Gott es möchte, nicht, weil Gott das so geplant hat, sondern weil wir im Leben manches Mal, lass es mich ruhig mal so sagen, so töricht sind, außerhalb der Wege Gottes und seines Rates und seiner Gnade zu laufen, weil wir meinen, wir packen das schon irgendwie. In der Bibel steht geschrieben, also David sagt ja, wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützt mich deine Gnade, Herr. Und in Sprüche 24, Vers 16 heißt es, siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Aber die Gottlosen, die stürzen nieder ins Unglück. Welch ein Unterschied. Also es geht gar nicht darum, kann ich als Gläubiger Fehler machen, darf ich keine mehr machen, soll ich keine mehr machen. Ja, du kannst dich schon ganz schön unter Gesetz bringen. Aber du kannst auch ganz einfach dich in Gott bergen, bei Gott Halt suchen, bei Gott Ruhe suchen, sagen, Gott, du bist der mich hält. Es ist nicht meine Stärke, es ist nicht meine Intelligenz, es ist nicht mein Studium, mein Theologiestudium. Weißt du, mein Theologiestudium kann mich überhaupt nicht retten. Mein Theologiestudium kann mir auch keine Kraft geben. Mein Theologiestudium und auch das viele Kennen von Bibelstellen wird mir schlussendlich nichts nützen, wenn ich nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus habe. Dann habe ich einen Kopf nur voller Wissen, aber der Herr ist meine Stärke, der Herr ist meine Kraft und er ist derjenige, der mich, wenn mein Fuß wankt, wie wir es gelesen haben, durch seine Gnade unterstützt. Ich unterstütze dich mit Gnade. Ich unterstütze dich nicht mit der Route. Ich unterstütze dich nicht mit Moralvorschriften oder mit ethischen sonstigen Regeln, sondern Gott sagt, okay, dein Fuß wankt. Ja, du bist abgerutscht, du bist gestolpert, du bist gefallen, du gehst nicht mehr so ganz deinen Weg. Gott sagt, ich biete dir Gnade an, denn wenn dein Fuß wankt und wenn du ins Wanken kommst oder ins Taumeln kommst, ich spreche geistlich, für manche vielleicht auch wodka-mäßig, wenn du ins Taumeln kommst, Gott sagt, ich biete dir Gnade an, in einem festen Stand zu stehen. Ich biete dir Gnade an. Gnade ist es, was das Herz festmacht. Das ist mein Taufspruch aus Hebräerbrief. Es ist ein köstlich Ding, nach Luther habe ich es bekommen. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Das geschieht durch Gnade. Das geschieht durch Gnade. Es geschieht nicht durch Anstrengung, es geschieht durch Gnade. Gott sagt, ich gewähre dir Gnade. Herr, ich habe einen Fehler gemacht. Der Herr sagt, ich gebe dir Gnade. Herr, ich bin gestürzt. Der Herr sagt, ich gebe dir Gnade. Denn meine Gnade wird dich festigen. Das Herz wird fest durch Gnade. Unser Leben wird gefestigt durch Gnade. Nicht durch Vorschriften, nicht durch religiöse Verhaltensregeln oder auch, was du da erst hattest mit dem Bild, wo wir Festlegung haben. Das wird mir nie passieren. Also Leute, die sagen, das wird mir nie passieren, die erleben danach, wenn sie das ernst meinen, diese Festlegung, diese Proklamation, erleben danach, wenn sie dann gefallen sind, die größte Enttäuschung und sind dann so enttäuscht, dass sie sich an ihrer eigenen Festlegung nicht gehalten haben und sie stürzen eigentlich noch tiefer in ein Loch verlieren dann oft auch ihren Glauben. Der Herr sagt, der Gerechte fällt 7-mal, doch er steht wieder auf. Warum? Weil wir auf Gnade vertrauen, weil wir auf Gnade Gottes vertrauen, weil wir auf unverdiente Gunst. Gnade ist unverdiente Gunst. Ich habe es nicht verdient, dass der Herr mir aufhilft. Ich habe nicht verdient, dass der Herr mich an der Hand nimmt und mit mir geht. Ich habe es nicht verdient, aber er tut es. Das ist Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst. Ich habe so, wenn ich daran denke, zum Beispiel auch den Vers, den wir erst am Anfang des Gottesdienstes lasen, beim Geburtstagsglückwunsch, Psalm 121, Vers 3, der Herr wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Und dann sagen manche Leute, ja, das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Denn gerade hast du mir doch vorgelesen, der Gerechte fällt 7-mal. Ich glaube auch nicht, dass der Herr hier meint, lass uns zählen, wie viel Mal am Tag wir auf die Nase fallen dürfen. Also 5-mal habe ich heute schon gesündigt, also 2-mal darf ich noch. Ja? Nein, du kannst das auch anders angehen und sagen, okay, ich vertraue direkt auf die Gnade. Aber was wir auch in dem einen Psalm oder in Samuel hatten, Menschen vertrauen auf ihre eigene Kraft. Der Herr sagt, wenn du dich an mich hältst, wenn du dich zu mir hältst, wenn du dich an mich klammerst, wenn du meine Hand nicht loslässt, dann sagt der Herr, dann kann ich dich davor bewahren, dass du fällst. Die einzige Garantie, Schutz im Alltag, haben wir nur in einer engen Beziehung mit Jesus. Du kannst wissen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und weiter. Du kannst das alles wissen und du weißt, dass du dann ein Gesetzesbrecher bist, wenn du diese Dinge tust. Und du kannst sagen, dass dieser junge Mann zu Jesus kam, sagt, Herr, alle Gebote habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und doch hatte er keine Beziehung. Er hatte nämlich das größte Gebot nicht gehalten. Er zählt ja alle auf, aber das wichtigste Gebot zählte er nicht auf. Ich bin der Herr, dein Gott. Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Manches Mal lieben wir unsere gute Religiosität. Ich werde das schon schaffen. Wir sind Perfektionisten manchmal. Wir sagen, ich werde da schon nicht fallen. Und wenn, werden wir es zumindest den anderen nicht sagen, denn wir müssen das Bild des Perfekten ja nach außen aufrechterhalten. Aber Gott sagt, der Gerechte, wenn er fällt, werde ich ihn aufrichten. Er steht wieder auf, die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Und da ist niemand, der sie aufhilft, da ist niemand, der ihm beisteht. Sondern was sagt die Schrift? Oft lacht der andere über den anderen, naja, hast gesehen, der ist voll auf die Schnauze gefallen, ha, ha, ha. Ja, das ist im Hause Gottes anders, sollte anders sein. Wenn da einer stürzt, dann helfen wir einander und schieben ihn nicht in irgendeine dunkle Ecke. Der Herr wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Ja, er hat gesagt, ich halte dich bei deiner rechten Hand, ich lasse dich nicht, ich gehe mit dir. Und doch können Umstände, Situationen in unser Leben kommen, wo wir vielleicht auf unsere eigene Kraft vertrauen, wo wir auf unsere Stärke vertrauen, wo wir eingenommen sind von uns selbst. Ja, und dann kommen wir zu Fall. Denn wenn wir meinen, ich pack das schon, ich bin derjenige, ich spreche nicht davon, dass wir sagen, ich werde gerade meinen Weg gehen. Aber wir packen die Dinge deshalb, weil Jesus in unserem Leben ist. Und wenn Jesus nicht mehr das Zentrum, das Mittelpunkt unseres Seins, unserer Liebe, unseres Pulsschlags, unserer Existenz ist oder Existenzgrundlage, was ich neulich sagte, wenn wir nicht alles auf diese Gnade Gottes in Jesus Christus bauen, dann fängt Religiosität an. Und dann sind wir ganz schnell auf uns gestellt. Und dann werden wir auch fallen. Dann erinnern wir uns vielleicht in diesem Fall, Mensch, ich bin doch ein gerechter Gottes. Es steht geschrieben, der steht 7-mal auf. Also ich bin gefallen, ich stehe wieder auf. Gut, wenn wir das tun und wieder aufstehen. Aber der Herr sagt, es gibt eigentlich auch einen Weg, dass du sicher an meiner Hand gehen kannst. Er gibt aber auch immer wieder klar diesen Hinweis, solltest du fallen, werde ich dich aufrichten. David sagte, ich wusste, Gnade greift in dem Moment. Und ich werde wiederhergestellt. In Psalm 145, Vers 14 steht geschrieben, der Herr stützt alle Fallenden. Also muss es ja doch schon einige geben. Also er sagt nicht nur, der Herr stützt, wenn jemand fällt, der Herr stützt alle Fallenden. Und ich denke so manches Mal, wir sind so schnell auch Menschen in Schubladen zu schieben. Also in dem Fall, da wird Gott noch helfen. Aber da hat jemand den Bogen überspannt. Wer bin ich, dass ich festlegen kann und soll, wann der Bogen überspannt ist? Also ich habe mir angewöhnt, ich überlasse das lieber Gott. Vielleicht messe ich auch mit einem ganz verkehrten Maß. Vielleicht habe ich das, was ich als nicht so schlimm bewerte, da bei weitem den Bogen überspannt und bei dem anderen in meiner Beurteilung, den ich sage, der hat den Boden weit überspannt, Gott sagt, das war erst nochmal eine Randgeschichte. Verstehen wir? Das ist ja ganz unterschiedlich. Dann ist ja auch die Frage, bin ich ein Babychrist oder bin ich schon einer, der mündig geworden ist in Christus? Also ich merke dann immer wieder, wenn, sage ich mal, Erwachsene im Glauben Fehler machen oder fallen, dann berufen sie sich schnell auf das Babysein. Ja? Aber sie wollen trotzdem dann nicht als Baby behandelt werden, sondern, aber okay, zurück. Der Herr sagt, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Gott sagt also mit klaren Worten, wenn es von mir ausgeht, von ihm aus, vom Herrn ausgeht, werde ich alles tun, um dich zu unterstützen, dass du nicht zu einem Fall kommst, dass du nicht stürzt. Und doch fallen Menschen. Ich weiß nicht, bist du schon mal gefallen? Also ich würde mal, wer von euch hat, nachdem er gläubig ist, wer von euch hat noch nie gesündigt danach, nach dem Gläubigsein? Ach komm, bitte. Es dürfen, ich guck mal, die jetzt besonders lächeln, also die haben wahrscheinlich noch nie gesündigt. Guck mal, jetzt versteckt ihr euch gleich alle. Nein, okay. Nein. Also, du hast gesündigt, du hast Fehler gemacht, richtig? Und was hast du, warst du froh, dass Gnade für dich da war? Dass Jesus dir vergeben hat? Ja. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Wenn du willst, dass andere mit dir gnädig sind, sei mit ihnen auch gnädig. Ja. Denn die Bibel sagt, Gnade triumphiert über das Gericht. Gnade triumphiert über das Gericht. Also zu richten ist auch ganz schnell. Ja? Wie konnte der nur? Wie konnte die nur? Kann die denn nicht aufpassen? Kann der denn nicht aufpassen? Konnte der sich nicht zusammenreißen? Ist der denn so doof? Wie konntest du nur? Weißt du, jemand kommt und sucht Hilfe in der Seelsorge und du sagst, ich helfe dir, wie konntest du nur? Also das machst du einmal und wenn dann das nächste Mal jemand dich fragt, hey, du bist doch auf die Nase gefallen, hat dir da jemand geholfen? Ja, ich will dir zu der Person gehen wir nicht, die hat mir gleich einen Katalog von Anklagen gegeben und mir gesagt, wie konnte ich nur? Aber ich fand dann doch jemand, der mir hilft. Aufgrund dieses Zeugnisses, zu wem würdest du gehen? Zu dem, der dir hilft, oder? Und zu dem nicht, der dir noch obendrein eine Moralvorschrift gibt, ne? Sondern du würdest gehen zu dem, der sagt, ich helfe dir. Und ich spreche hier auch mit Menschen, die sagen, ich bin gefallen, Und es tut mir so leid, aber ich kann das, was ich getan habe, ja nun mal nicht mehr rückgängig machen. Der Herr wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Für mich ist das so krass oder so schön, so gut. Der Herr sagt, du kannst nahe mit mir leben, dass du immer auf meine Wegweisung achtest und dass du nicht fällst. Ja? Ich spreche nicht von Sündlosigkeit, überhaupt nicht. Und wir alle kommen im Alltag in Situationen, wo wir vielleicht gestresst werden, wo wir vielleicht ausgelaugt sind, wo Dinge uns überfordern und sehr schnell machst du mal irgendwo einen Fehler. Und dann ist es zu wissen, gut zu wissen, ich habe Gnade. Ich habe Gnade bei Gott und ich habe Gnade bei meinen Brüdern und Schwestern. Wie wir eingangs lasen, wenn ich dann falle, dann weiß ich, der zweite Geselle, der Bruder, Schwester in der Gemeinde, die da sind, sie werden mir aufhelfen und wir werden zusammenstehen und sie werden mir beistehen. Es ist gut, Gemeinde und Gemeinschaft zu haben. So, alleine fallen wir schnell. Wir sind ja Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Und doch kann es passieren, dass wir fehlen. Und wir kennen sogar Beispiele in der Bibel. Nehme ich mal ein neutestamentliches Beispiel. Der Petrus, der hat also, wenn er mit den Christen aus den Nationen zusammen war, dann hat er zum Beispiel auch ganz einfach Sachen gegessen, die ein Jude nicht isst. Und er fand es äußerst lecker. Zumindest, sonst hätte er es wohl nicht gegessen. Und er war auch ganz fröhlich dabei. Und dann auf einmal kommen Judenchristen vorbei und sagt, Petrus sagt, also das esse ich nicht. Das esse ich nicht. Was ist so ein Mensch? Ein Heuchler. Und was sagt Paulus? Ich habe den Petrus vor allen ermahnt, dass er heucheln würde, damit die anderen nicht auf die gleiche Idee kommen, auch so ein heuchlerisches Leben zu führen oder heuchlerisch sich zu verhalten. Ich habe vor allen ihm ermahnt. Aber das ist doch ein Apostel, dieser Petrus. Ja, ich weiß nicht, die Bibel sagt nicht, wie er dahin gekommen ist, wie er in dieser Situation gekommen ist, aber mit den Heidenchristen oder den Christen aus den Nationen war er ganz munter zusammen und die Judenchristen kommen und sagen, also das mache ich nicht. Und er hat es gemacht. So, wir kommen manchmal ganz schnell in so Zwickmühle-Situationen. Wir nennen das ja im Deutschen so, wenn wir auch in schwierige Situationen kommen, und sagen, eine Notlüge ist keine Lüge. Kennst du das? Eine Notlüge ist keine Lüge. Aber wenn du in der Not lügst, oder eine Notlüge, ist doch eine Lüge. Du sagst schon, also das Wort sagt schon, in der Not habe ich gelogen. Ja, die meisten Menschen lügen ja in Not. Aber es gibt Vergebung für dich. Es gibt Veränderung für dich. Es gibt ein Raustreten daraus, aus 5 Grad sein und aus diesen Bereichen. Der Herr in Psalm 37, den könnt ihr euch zu Hause mal in aller Ruhe ganz durchlesen. Ich will aber doch 3 Verse da herausnehmen. 4. Psalm 37, Vers. Am Anfang steht im Psalm 37, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich habe gedacht, was ein Blankoscheck, ne? Aber ich lese Vers 17, denn die Arme der Gottlosen, oder Vers 16, das Wenige des Gerechten ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der Herr stützt die Gerechten. Wenn du den Psalm 37 anschaust, dann wirst du immer wieder diese Gegenüberstellung finden. Wie geht es dem, der gerecht ist, der mit Gott vertraut, gerechtfertigt durch Gott? Wie geht es dem und wie geht es dem ohne Gott? Und du wirst ständig merken, der ohne Gott geht, hat dauernd Schwierigkeiten und hat niemanden, der ihm aufhilft, hat niemanden, der ihm beisteht. Niemand, der ihn ermutigt, sondern immer wieder in Finsternis gestürzt, gefallen, nicht zurechtkommen und so weiter. Und wir können auch als Gläubige oder solche, die mal gerechtfertigt wurden, sind natürlich auch wieder in Gottlosigkeit verfallen. Denn gottlos zu sein bedeutet ja los von Gott. Gottlos, ich bin los von Gott. Los von seiner Gnade, los von seinen Verheißungen, los auch von seinen Wegen. Wenn ich mich entscheide, Wege zu gehen, die nicht Gottes Wege sind, Und ich spreche nicht von Leistung, sondern ich gehe hin und sage, Herr, ich habe erkannt, dieser Weg wäre gut für mich, wäre zum Leben und wäre zum Heilen. Und ich habe vielleicht nicht die Kraft, diesen Weg zu gehen. Herr, ich brauche hier deine Gnade. Ihr merkt, sofort zapfen wir wieder Gnade an. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Hilfe. Wenn wir es aber sagen, ich schaffe das schon, dann ist der Fall oft groß. Ich schaffe das schon, da brauche ich jetzt den Herrn gar nicht so, da brauche ich auch nicht meinen Bruder und Schwester. Das ist Gottlosigkeit. Los von Gott gelöst leben. Gottlos. Und die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der Herr stützt die Gerechten. Du musst dir mal vorstellen, komm mal her, du bist jetzt mal so lahme, guck mal, die kann sich kaum auf die Beine halten. Also jetzt mach dich mal ein bisschen schwer, du bist zwar Fliegengewicht, aber, ne? Aber der Herr sagt, ich stütze dich. Ne? Würdest einen guten Rentner abgeben. Okay. Der Herr stützt, versteh mal, sie hat nicht die Kraft, alleine zu gehen. Und was macht der Herr? Der Herr sagt, ich stütze dich. Ich stütze dich. Das musst du mal wirken. Aber weißt du, was wir wollen? Wir wollen neben Herrn sein. Herr, das brauchst du nicht. Guck, ich bin's. Du hast doch mich, Herr. Und dann, aber spätestens, wenn wir mal wo schwach werden, dann sage ich, ich brauche dich, Herr. Ich krieg das nicht hin. Ich habe Leute gehabt, danke. Also der Herr stützt uns wirklich. Er stützt uns. Ich habe Leuten gesagt, die es nicht hinkriegen, ihre Wohnung aufzuräumen. Ich weiß, das gibt's bei euch nicht. Das machen nur Studenten, wo die Mama nicht mehr da ist und so weiter. Da kann sowas passieren. Ne? Aber, weißt du, und ich nehme mir vor, wirklich in meiner Budeordnung zu schaffen. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Dann habe ich gesagt, hast du schon mal mit Jesus darüber gesprochen? Ja, ich kann doch mit Jesus nicht reden, weil ich das Ding nicht gebacken habe. Doch, sage ich, ich würde mit ihm darüber reden. Ich würde sagen, Herr, ich krieg das nicht hin. Würdest du mich bitte stärken, motivieren oder wie auch immer? Würdest du mir bitte helfen, dass ich es hinkriege? Es ist in allem, es ist in praktischen Dingen so, in der Erziehung. Herr, würdest du mir helfen? Ich krieg's einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich mit meinem Kind in dieser Situation umgehen soll. Würdest du mir bitte helfen? Und der Herr wird dir helfen. Er ist doch der Ratgeber, wunderbar. Ein wunderbarer Ratgeber. So, Vers 23. Ich lese doch mal durch. 18, 19. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbteil wird ewig bestehen. Welch eine Verheißung. Sie werden nicht zu Schanden zur Zeit des Unglücks. Hallo? Das heißt, es kommen manchmal schwierige Situationen in unser Leben. Aber ich möchte auch nicht dein Augenmerk legen auf Unglück, auf Fehler, auf Schwachsein, auf dauernd Stütze brauchen. Nein, das ist nicht der Schwerpunkt. Ich will dir sagen, egal in welcher Situation du stehst und mit welchem Ding du auch nicht fertig wirst, da ist Gott, der Allmächtige, der sagt, ich stütze dich, ich helfe dir, ich hole dich raus. Ich helfe dir. Verstehst du? Wir denken ja immer, mit uns und Gott ist alles in Ordnung, solange wir im Sieg sind. Solange wir nicht schwach werden. Solange wir nicht fallen. Dann denken wir, Gott lächelt und freut sich und sagt, super Herbert, so stelle ich mir dein Leben vor. Und dann ärgere ich mich oder dann kommt vielleicht Zorn. Da geschehen Dinge in deinem Leben, die du sagst, die wollte ich gar nicht. Und was hast du dann für ein Bild von Gott? Die meisten denken, jetzt im Moment ist Gott gerade nicht so gut gelaunt, wenn er mich ansieht. Jetzt ist er wohl stinkig auf mich. Ich meine, die ihr hier ständig seid, ihr wisst, dass Gott so nicht ist. Er ist ein wirklich gütiger Vater. Wenn ich daran denke, an den Stamm Ephraim, er sagt, immer wieder sind sie zu ihren Götzen gelaufen. Und ich habe es nicht geschafft, sie dahin zu bringen, einfach sich an mich zu hängen. Er hat gesagt, dann habe ich Liebesseile ausgeworfen. Dann habe ich trotz ihrer Sünden, trotz ihrer Fehler, trotz all ihrer Aufmüpfigkeit und ihres Götzendienstes, statt sie zu bestrafen, habe ich sie noch mehr geliebt als zuvor. Und ich überschüttete sie mit Liebe, habe sogar, er sagt, wie Seilen von Liebe an sie gebunden und versuchte sie zu mir zu ziehen. Und da sagt, die haben es gar nicht gemerkt. Da hat Gott gesagt, okay, ich will ja nicht ihr Unglück, ich will nicht, dass sie untergehen. Dann sagt er, dann trug ich sie auf den Armen. Und ich trug sie auf den Armen und sie merkten das auch nicht. Man kann also in seinem Innern, in seinem Herzen so weit von Gott weg sein, dass man nicht merkt, dass er da ist. Man kann so zu sein. Denken wir genau dieses Beispiel der Gemeinde in der Offenbarung. Ich stehe vor der Tür. Wir wissen, er war mitten in der Gemeinde. Aber zu den Herzen der Gläubigen der Gemeinde, die das da betraf, hatte er keinen Zugang. Also wenn Gott keinen Zugang mehr zu unserer Seele, zu unserem Herzen, zu unserem Leben hat, wenn Gott keinen Zugang mehr hat, dann merken wir seine Liebesverweise nicht. Wir merken nicht, wie er uns trägt. Wir merken uns nicht, wie er uns zieht. Und er tut es trotzdem. Er tut es trotzdem die ganze Zeit. Und er sagt dann hier, sie werden nicht zu Schanden zur Zeit des Unglücks. Und in den Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Ist das stark, oder? In den Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Und jetzt horch, 23. Vom Herrn her werden eines Mannes oder eines Menschen Schritte gefestigt. Und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Ich finde das so enorm. Das zeigt die Güte und die Liebe unseres Vaters. Vom Herrn her werden eines Menschen Schritte gefestigt. Was haben wir gelesen? 1. Samuel 2,9. Niemand ist stark durch eigene Kraft. Niemand ist stark durch eigene Kraft. Wir wünschen es gern. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen gerne der sein, der den Ton angibt. Wir wollen gerne der Boss sein, auch in unserem Leben. Wir wollen das. Aber der Herr sagt, du wirst nicht stark werden durch eigene Kraft. Du wirst nicht stark werden durch eigene Kraft. Das Beste zusammenreißen nützt manchmal nichts mehr in den Krisensituationen. Und er sagt, vom Herrn her werden eines Menschen Schritte gefestigt. Und ich glaube, dass Gott heute zu solchen spricht, sowohl hier als auch die, die im Internet hören werden, dass Gott zu dir spricht und Gott zu dir sagt, ja, du bist schwach geworden in deinem Gang. Du bist müde geworden in deinem Weg. Du bist jemand, der gestützt werden muss. Aber der Herr sagt, ich bin heute Abend hier, um deine Schritte zu festigen. Ich will nicht mehr, dass du einen Stolpergang hast und geschwächelt bist. Ich will nicht, dass du hinkst. Ich will deine Füße wieder stark, deine Knöchel, sagt er an anderer Stelle, ich will deine Knöchel festigen, deine Bänder wieder festmachen. Der Herr sagt, ich will deine Schritte festigen. Da ist nichts, probiere ich, dass ich es irgendwie hinkriege. Nein, das ist Religion. Für mich ist eins wichtig, Jesus, ich brauche dich. Vater im Himmel, ich brauche dich. Ohne dich bin ich aufgeschmissen. Ohne dich bin ich hoffnungslos aufgeschmissen. Und schau doch mal in dein Leben. Schau mal in gewisse Umstände, Situationen deines Lebens. Da sind Dinge gewesen, da sind Sachen in dir hervorgekommen. Du hast vielleicht früher gesagt, das, was der und der getan hat, würde ich nie tun. Und auf einmal kommst du in eine ähnliche oder gleiche Situation, erlebst eine Katastrophe und stellst fest, du würdest genau das Gleiche tun, was der andere auch tut. Und schauen wir mal ehrlich in unser Leben. Schauen wir ehrlich in unser Leben. Und wir sind so schnell dabei, auch zu richten. Und manchmal dann auch uns selbst zu richten. Aber das wird dir alles gar nicht helfen. Der Herr, vom Herrn her werden eines Mannes oder Menschen Schritt gefestigt. Seine Schritte gefestigt. Seinen Weg hat er gern. Weißt du, dass Gott es liebt, mit dir und mir zu gehen? Und er findet es schade, wenn Umstände oder auch sogar, wenn du gestolpert und gefallen bist, er findet es schade, dass du dann von ihm wegschaust und meinst, ich krieg das schon irgendwie hin. Das heißt, ich mache es ohne Jesus. Aber der Herr sagt, du bist gefallen, weil dein Schritt schwach war. Du bist gefallen, weil du müde geworden bist. Aber ich bin hier, um dich zu festigen, um dich zu stärken. Ich stärke und festige dein Leben. Und beachte, und seinen Weg hat er gern. Er sagt, er festigt unseren Schritt und er hat unseren Weg gern. Und dann sagt er von so einem Menschen, von dem, der mit dem Herrn geht, und fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt. Das heißt, das ist nicht das letzte Wort über sein Leben gesprochen. Es ist nicht, dieser Fall ist nicht ein Fall zum Tod. Dieser Fall, dieser Niederfall, dieser Hinfall oder die Schuld, die man auf sich geladen hat, ist nicht eine Schuld der Trennung zwischen dir und Gott. Nein, fällt er wird nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Du fällst und du liegst vielleicht schon auf den Knien, vielleicht mit der Nase knapp am Boden. Und der Herr sagt, hey, ich halte dich doch in deiner Hand. Komm, steh wieder auf. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt. Denn der Herr stürzt seine Hand. David sagte, ich war jung, ich bin alt geworden. Das, was er hier schreibt, ist aus einer Lebenserfahrung. Und wir wissen, er hatte eine sehr starke, enge Beziehung zu Gott. Wir wissen, dass er ein Prophet war. Und wir wissen auch, dass er in sehr große Sünde fiel. Er hat Ehebruch begangen und um die Sache zu vertuschen und die Frau für sich zu haben, hat er sogar den Ehemann dieser Frau umbringen lassen. Ja? Also es war schon schlimm, was er getan hat. Und dann hat er versucht, das irgendwie schön zu reden, zu vertuschen. Und es ging ihm schlecht. Es ging ihm wirklich richtig dreckig. Also da war nichts mehr mit Atem holen, da war nichts mehr mit erfrischt sein, sondern er sagt, mein ganzer Körper ist voller Beulen geworden und ich bin schwach geworden. Und er sagt, meine Beulen eitern und stinken. Mein Leben ist so, auch gesundheitlich so, dass Menschen nicht mehr selbst meine Verwandten wollen nicht mehr in meiner Nähe sein, weil man mich unausstehlich findet, weil man mich widerlich findet, so wie ich bin. Und versteht ihr? Und er hat es versucht, immer schön zu reden. Aber eines Tages kommt er her und sagt, ich bekannte meine Sünde. Da bekannte ich dir meine Sünde. Ich habe sie nicht mehr verborgen. Und ich bat, lass wiederkehren die Freude an meinem Heil, an meiner Rettung. Man kann, wenn man auf Abwegen lebt, kann man sich nicht mehr an Gnade freuen. Kann man sich nicht mehr an seiner Rettung freuen. Aber es ist gut, in solchen Situationen zu sagen, Herr, ich brauche dich und ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Und der Herr, was sagt David? Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und dann hat der Herr ihn wieder aufgerichtet. Und dann kam wieder die Freude in sein Leben. Die Gewissheit des Heils kam zurück in sein Leben. Und er sagt, endlich konnte ich mal wieder Atem holen. Endlich konnte ich mal wieder durchatmen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Vielleicht sind Umstände in dein Leben gekommen, die du selber verursacht hast. Vielleicht sind aber auch Umstände da, die durch andere Verursachung anderer in dein Leben gekommen sein mögen. Ich weiß nicht, was es ist. Es spielt auch keine Rolle, die Schuldfrage jetzt erstmal zu untersuchen. Wenn du durch eigene Schuld hingekommen bist, da wo du jetzt bist oder wie du dich fühlst und dein Leben ohne Atem holen ist, dann musst du wissen, dass der Herr heute Abend hier ist, um zu vergeben. Dann ist der Herr hier, um wieder herzustellen. Da ist der Herr wieder da, um dir Freude an deinem Gerettetsein, an deinem Heil zu geben. Ich war jung, ich bin alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Und was hatten wir gesagt in Sprüche? Der Gerechte fällt 7-mal, er steht wieder auf. Verstehst du? Weißt du, warum wir aufstehen können? Nicht, weil wir sagen, Zähne zusammenbeißen. Wir packen es. Nochmal allen Mut zusammennehmen. Nein, sondern der Herr richtet den auf, der gefallen ist. Dass du und ich uns bekehrt haben, ist ja Gnade Gottes. Du und ich, wir wären doch gar nicht auf die Idee gekommen, uns zu bekehren. Wir waren doch viel zu erhaben und zu stolz, ohne Gott zu sein. Aber was hat der Vater gesagt? Ich gebe nicht auf. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn der Vater zieht. Und der Vater zog uns zu Jesus. Und dann haben wir Jesus in unser Leben aufgenommen. Und wir dachten noch, das ist unsere coole Idee. Nein, aber Gott hat uns dahin gezogen. Gott hat uns dazu gebracht, Jesus in unser Leben zu bitten. Jesus zum Herrn unseres Lebens zu machen. Gott hat das bewirkt in uns. Alles, was wir erleben, ist Gnade. Was sagt der Apostel Paulus? Damit niemand sich rühme, dass kein Fleisch sich rühme. Das Wort rühme, was heißt das auf Deutsch? Die Übersetzung sagt prahlen. Damit niemand prahlen kann. Niemand kann prahlen. Guck mal, was für ein cooler Hecht ich bin. Guck mal, was für ein cooler Typ ich bin. Guck mal, wie ich das hingekriegt habe. Du musst nur glauben, so wie ich. Dann kriegst du das auch hin. Guten Morgen, Religion. Wir brauchen Jesus in unserem Alltag. Wir brauchen Jesus in unserem Leben. Du brauchst Jesus in deiner Ehe. Du wirst deine Ehe nicht wiederherstellen durch Paragraphen und Gesetze. Es ist etwas Unmögliches. Du wirst nicht Frieden im Haus haben, indem du den, mit dem du Unfrieden hast, sagst, du musst jetzt endlich Frieden haben. Wir sind ja oft so, wir haben Unfrieden, sei es in der Familie, sei es im Haus, sei es vielleicht auch mal in der Gemeinde oder auf der Arbeitsstelle. Und wir wollen aber so schnell dem anderen Gläubigen, wenn Unfrieden da ist, sagen, du, Gott sagt, wir sollen Frieden stiften. Weißt du, was du mit diesem Satz gerade tust? Den Zank erhöhen. Wenn du das an der falschen Stunde, in der falschen Minute sagst, dann sagt der andere, pack dich an deine eigene Nase, du Idiot. Schaff mal selber Frieden. Verstehst du? Wir wollen anderen immer sagen, was sie tun muss. Aber Gott sagt, selig sind die Friedensstifter. Du und ich, wir schaffen Frieden. Was sagt der Hebräerbrief? Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Gott sagt, jag nach, wenn du etwas, wo du etwas tun willst, von deiner Seite aus. Du kannst nichts für deine Rettung tun, nichts für deine Stärke in dem Sinne im Herrn, doch sein Wort lesen, sein Wort studieren und vor allem die Beziehung mit ihm suchen. Aber der Herr sagt, jag dem Frieden nach gegen jedermann. Das bedeutet, alles, was in meiner Kommunikation mit dem anderen Unfrieden schafft, ist nicht Frieden nachjagen. Versteht ihr, was ich meine? Egal wie gut ich es meine, egal wie ich dem anderen sage, du musst aber Frieden stiften mit mir. Nein, der Weg ist, lebe du dem anderen gegenüber so, mit dem anderen so, dass er sieht, dass du gewillt bist, im Frieden zu leben, Frieden zu halten. Du sagst, die Person war gemein zu mir. Diese Person hat verdient, die muss auf mich zu kommen. Die muss zu mir kommen und sagen, vergib mir. Die muss zu mir kommen, tut mir leid. Und das muss ich ihr einbläuen, bis sie kommt. Da kannst du wahrscheinlich lange drauf warten, sie wird nicht kommen. Liebe diese Person so, als hätte sie nicht an dir gesündigt. Liebe diese Person so, als hätte sie keine Fehler dir gegenüber gemacht. Das ist Frieden nachjagen. Frieden nachjagen heißt nicht, dem anderen zu sagen, was er zu tun hat, sondern ich zeige mir dir durch mein Leben, nicht durch Worte. Wir wollen dem anderen durch Worte Liebe bezeigen. Aber Gott sagt, nee. Also die Worte sind gut, wenn Schatzi mit dir lieb ist und du mit Schatzi lieb bist. Dann sagst du, Schatz, ich liebe dich so sehr. Dann kommt zurück, oh, ich dich auch. Ne? Dann ist das, ja. Und dann, ich liebe dich noch mehr, oh, ich dich auch noch mehr. Verstehe? Aber geh mal her und du hast Stress in deiner Beziehung, Stress in deiner Ehe. Und jetzt geh mal hin und sag dem anderen, du, ich liebe dich, Schatz. Da wird Schatz sagen, beweise, Watson. Zeig's doch mal. Zeig doch, dass du mich liebst. Ich sehe gerade im Moment nichts, dass du mich liebst. Du verhältst dich genau wie jemand, der mich gerade nicht liebt. Du gehst mit mir gerade so um wie jemand, der mich nicht liebt. Verstehst du? Also Frieden stiften heißt, ich lebe mit dem anderen oder ich lebe ein Leben des Friedens. Seid ihr mit mir? Ich lebe ein Leben des Friedens. Wir sind diejenigen, die... Und warum können wir das tun? Weil die Gnade Gottes in unserem Leben wirksam ist. Die Gnade Gottes ist in unserem Leben aktiv. Das ist nicht, weil wir so cool sind. Also weißt du, ich bin eher das Gegenteil von Frieden stiften. Also wenn ich daran denke, aus der Zeit, als ich nicht gläubig war, also ich hätte... Besser, du hättest mich nicht geärgert. Besser, du hättest mich nicht genervt. Denn ich hätte dir schon Frieden beigebracht. Das muss ich sagen. Ja? Und du hättest, wenn du mich da gekannt hast, du hättest, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, wenn du es mit ihm verdorben hast. Aber weißt du, Jesus ist gekommen. Und Jesus hat Frieden gemacht mit mir. Jesus sagte, Herbert, ich liebe dich, obwohl du dauernd in unsere Beziehung Unfrieden reinbringst. Ich liebe dich, obwohl du dauernd immer wieder Dinge in deinem Leben getan hast, die im Gegensatz zu dem sind, was ich gesagt habe. Und ich musste jetzt lernen, mit dem Herrn zu gehen. Und ich wusste, zusammenreißen klappt nicht. Ich habe es eine Weile versucht und dann lag ich wieder auf der Nase, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Ich meine, ich schaffe das, habe auch anderen gesagt, mach das so. Wenn das so und so machst, dann wirst du richtig, dann ist es richtig. Verstehst du? Und dann fällst du und auf einmal weißt du, oh Jesus, ich brauche dich. Und ich brauchte dich. Und ich bin damals, als ich jung bekehrt war, ich bin aus dem Glauben rausgegangen. Also wenn du mich gefragt hättest nach meiner Bekehrung, ob ich jemals abfallen würde, ich hätte den Vogel gezeigt. Ich hätte gesagt, nie und nimmer, nie und nimmer, nie und nimmer, nie und nimmer, nie und nimmer. Und wenn es so wäre, hätte ich es vielleicht gar nicht zugegeben. Verstehst du? Weißt du, nie und nimmer. Aber weißt du, ich bin auf die Schnauze gefallen. Und zwar richtig. Und zwar so massiv, dass ich mit mir selber nicht fertig wurde. Und dann habe ich wirklich alles versucht. Ich habe Bibel lesen, gebetet. Ich habe auf Waschbetonplatten gekniet, wie ein Katholik. Ja? Ich habe da gekniet und habe gebetet. Sag, Herr, du siehst, wie ernst ich es meine. Ich will wieder in Ordnung kommen. Weißt du, wann es in Ordnung kam?
als Gnade wirksam wurde.
Ich krieg das nicht hin. Ich schaff das nicht. Ich habe aufgegeben. Und ich habe damals abgeschlossen und gesagt, ich werde wahrscheinlich nie wieder zu Jesus kommen. Denn mein Leben habe ich mir jetzt selber verfuscht. Ich habe mir meinen Glauben selber verfuscht. Bin dann auch von der Gemeinde weggegangen, habe mich zurückgehalten, bin dann und wann mal aufgetaucht. Aber ich habe mein Leben ins Chaos schlittern lassen. Und dann, weißt du, und als ich wusste, nichts geht mehr und ich in das alte Leben zurückgerutscht war, und dann liege ich abends im Bett und dann sagt der Herr ganz einfach, nach langem Schweigen, Herbert, morgen werde ich dir begegnen. Fand ich cool. Ja, morgen werde ich dir begegnen. Und dann bin ich hin, morgens, wir hatten Einweihung unserer neuen Gemeinderäume in Wuppertal. Und da bin ich zum Herrn, bin ich hin. Und weißt du, was passierte dort? Gar nichts passierte. Und ich bin nach Hause gegangen, es war Mittagszeit, man konnte auch dort Mittag essen. Ich war so enttäuscht, ich habe gesagt, ich habe mich verhört, es war nicht Gott mit Wiederherstellung, war so enttäuscht, bin weggegangen. Und dann, als ich zu Hause war, sagt der Herr, geh wieder hin. Geh wieder hin. Und ich wusste, es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich hatte mir vorgenommen, als ich rausgehe, ich rauche nicht mehr, ich besauf mich nicht mehr, habe meine Zigaretten weggeworfen. Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag nicht noch wieder welche gekauft habe, auf dem Weg. Aber weißt du, und dann abends, am Schluss des Gottesdienstes, ich wusste, jetzt gehst du raus, es ist alles wie vorher. Und der Pastor sagt nur, wer noch hier beten möchte, kann beten. Ich knie mich hin und ich fange einfach nur zu sagen, Halleluja, Herr, Halleluja. Ich preise dich und ich habe angefangen, Gott anzubeten. Und auf einmal kam die Kraft Gottes in mein Leben. Und mit einem Schlag war ich frei, mit einem Schlag war ich los. Was habe ich dazu getan? Gar nichts, Gnade. Gnade. Er hätte mich auch weiter zappeln lassen können. Aber ich habe eine Lektion gelernt, damit ich nicht auf meine eigene Kraft baue. Nicht auf meine eigene Stärke. Herr, ich brauche dich, um da rauszukommen. Und egal, wo du heute Abend drin steckst, sag doch mal zum Herrn, wie der David hier sagte, ich sagte, mein Fuß wankt. Herr, ich habe ein Problem. Ich komme da nicht raus aus meinem Loch. Ich komme aus meiner Grube nicht raus. Herr, irgendwie kriege ich nicht die Kurve. Herr, ich brauche dich. Unterstütze mich durch deine Gnade. Und der Herr wird dich unterstützen. Er tut das gerne. Ich war jung, bin alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Wie stark. Der Gerechte, obwohl er fällt, Gott sagt, ich verlasse dich nicht, ich stelle dich wieder her. Aber es geht über Gnade, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Alle Tage ist er gütig und leid und seine Nachkommen werden zum Segen. Wenn du heute Abend hier bist, du hast gehört, lass es mich mal in dem Punkt sagen, es ist wichtig für dich, du brauchst deine Brüder und Schwestern. Du brauchst die Stütze des anderen, du brauchst die Hilfe des anderen. Aber vor allem brauchst du die Gnade Gottes. Auch mit deinen Brüdern und Schwestern in Frieden zu leben, da brauchst du die Gnade Gottes. Wir sind normal eigentlich gar nicht mehr fähig für sowas, weil wir einfach durch und durch in der Regel Egoisten sind. Egoisten, die immer ihren Vorteil irgendwie suchen. Wenn wir natürlich dann gereifter sind im Glauben, dann wissen wir schon, oh, Gnade ist so wichtig für mein Leben. Ohne Gnade wäre ich da nie hingekommen. Aber ich spreche heute auch zu solchen hier, als auch im Internet, die es hören, die sagen, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen kann, wie ich klarkommen soll, wie ich auf Sieg gestellt werden kann, wie ich auf festen Boden gestellt werden kann. Ich kann dir etwas sagen, Gnade tut's. Gnade. Was sagt Paulus, als er ungläubig war? Im Römerbrief schreibt er, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich tue genau das, was ich nicht will. Und das Gute, das ich tun will, ich krieg's nicht gebacken. Und der Paulus, der geht ja her und der schreit dann und ruft, wer wird mich, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leib dieses Todes? Bei uns steht dann einfach nur, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das Griechische sagt das viel treffender, viel passender. Gnade hat's getan. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wer wird mich erretten aus diesem Fallstrick? Wer wird mich erretten aus dieser missligen Situation? Wer wird mich erretten von diesem Körper des Todes? Wer wird mich erretten von dem, dass ich immer genau das Gegenteil von dem mache, was eigentlich gut ist, was ich tun möchte? Wer wird mich erretten? Und dann sagte ich, habe Jesus mal alles übergeben. Gnade hat's getan. Ich danke Gott durch Jesus Christus. Gnade Gottes hat's getan durch Jesus Christus. Gnade aber des Gottes eigentlich. Gnade aber des Gottes hat's getan. Ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn. Brauchst du heute Abend Gnade? Dann ist Gnade für dich da. Dann ist Gnade für dich da. Dein Strampeln wird dir nichts helfen. Und der Herr sagt, ich stütze dich. Du sagst, ich bin oft gefallen in letzter Zeit. Glaube mir, der Herr hebt dich wieder hoch. Komm nicht auf die coole Idee, ich bin so cool, ich stehe schon immer wieder auf. Herr, ich zeig dir schon, dass ich aufstehe. Nein, nein, dann bist du eigentlich schon wieder auf dem Weg zum nächsten Sturz. Herr, ich brauche dich so sehr. Ohne dich kann ich nicht mal im Sieg gehen. Ohne dich kann ich nicht gerade gehen. Ohne dich falle ich. Ich brauche dich. Ich bin angewiesen auf dich. Und ich möchte einen Vers noch reinnehmen zum Abschluss jetzt, den ich hatte beim Allianz-Gottesdienst, den ich dort mit in die Gebetszeit reingenommen habe, aus Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 20. Er sagt nun, so tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Ich habe diesen Vers ja mal ein bisschen genauer untergesucht. Da heißt es, so tut nun Buße, Metanoia, also Sinn um. Metanoia, Buße heißt ja nicht büßen, sondern heißt umdenken. Sinn um. Gott sagt, ich biete dir Gnade an. Bisher hast du gedacht, ich muss es packen, ich muss es schaffen irgendwie. Und Gott sagt, ich biete dir meine Gnade an, durch meine Gnade wird es geschehen. Verstehe? Das ist Umsinnen. Ich kann jetzt aber in dem Alten bleiben und sagen, nein, ich werde es weiter selber versuchen. Ich kriege das schon irgendwie hin. Dann tun wir keine Buße, dann sinnen wir nicht um. Aber wenn ich sage, Herr, ich krieg's nicht gebacken, ich brauche deine Hilfe, ich brauche Gnade. Wenn du das, dann, das ist Umsinnen. Umdenken. Ich habe bisher verkehrt gedacht. Jetzt denke ich richtig. Ich denke auf Gott gewollte, Gott angebotene Weise. Ich biete dir Gnade an. So tut nun Buße. Ändere dein Denken. Bekehrt euch. Das Wort heißt Epistrepho. Umkehren. Kehr um. Bisher habe ich gedacht, ich muss das hinkriegen. Dieser Weg ist der richtige für mich. Wir hatten erst mit den Wegen, die wir einschlagen, Festlegungen, die wir in unserem Leben getroffen haben. Gott sagt, kehr doch mal um von all deinen Festlegungen, von deinen eigenen sinnlosen Versuchen und Bemühungen, die da stattgefunden haben. Kehr doch mal um und wirf dich mal allein auf meine Gnade. Man muss sich von verkehrten Wegen und Festlegungen abkehren und sagen, Herr, ich krieg's nur ohne dich gebacken. Wenn du nicht da bist, kriege ich das nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Und dann wird der Herr, du wirst merken, wie die Kraft Gottes in dein Leben kommt. Du wirst mit Paulus sagen können, Gnade hat's getan, Gnade hat's getan. Nicht ich cooler Typ hab's getan. Nicht ich cooles Mädchen hab's getan. Nicht ich super Frau hab's getan, ich super Mann. Nein, der Herr hat's getan. Seine Gnade wurde wirksam in mir und hat Veränderung geschaffen. Dass eure Sünden, Hamartia, das Wort ist Zielverfehlung. Da gibt es einmal diesen Bereich, dass ich das Ziel verfehle, ich weiß, es ist verkehrt, ich tue es trotzdem, aber Zielverfehlung auch ist, ich habe mir die beste Mühe gegeben und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe mir die beste Mühe gegeben und es hat nicht geklappt. Ich habe mir die beste Mühe gegeben, es hat nicht geklappt. Zielverfehlung. Gott sagt, kehre um davon, auch von diesem, es hat nicht geklappt. Herr, es hat nicht geklappt. Mein eigenes, gab's, die alten Lieder sind übrigens sehr gut manchmal, nicht alle, aber mein eigenes Bemühen taugt nicht, hat ein Liederdichter gesagt. Ich habe mich so bemüht, ich habe mich so angestrengt und es hat nicht geklappt. Herr, ich brauche dich. Und weißt du, wenn wir an diesen Punkt kommen, sagen, mein Bemühen ist es nicht. Es ist nicht meine Stärke, es ist nicht meine Willenskraft, es ist nicht irgendeine religiöse, eingeübte Haltung. Herr, ich brauche dich. Dann bist du reif für ein Wunder. Dann bist du reif für Gnade zu erleben. Denn solange wir noch irgendwie sagen, ich schaffe das, brauchen wir keine Gnade. Verstehst du mich? Solange du sagst, ich kriege das irgendwie hin, ich werde anständig sein, ich werde brav sein, ich werde lieb sein, ich werde ein guter Mann sein, ich werde eine gute Frau sein, ja, ich werde das, ich gebe mir jetzt Mühe. Solange du da so strampelst und kämpfst, brauchst du keine Gnade. Aber mal zu Gott zu kommen in so einer Bankrotterklärung und sagen, Herr, ich bin bankrott, ich kriege das nicht hin. Ich habe mir vorgenommen, zu meinen Kindern freundlich zu sein und trotzdem bell ich sie an wie ein Hund. Herr, ich habe mir vorgenommen, nett zu meiner Frau zu sein und ich schnauze sie an. Herr, ich habe mir vorgenommen, auf der Arbeit freundlich zu sein und trotzdem, ich bin der Stinkepeter hoch 10 auf der Arbeit. Ich krieg's hin. Ich komme immer wie so ein Müffelskandidat in mein Büro. Herr, ich brauche dich, du musst mich verändern. dass deine Freundlichkeit aus mir herausstrahlt. Ich komme und ich kehre um und ich will, dass du das in mir bewirkst. Und der Herr tut Wunder und er bewirkt es. Solange du es selber schaffst, brauchst du ihn nicht, verstehst du? Solange wir es hinkriegen, brauchen wir ihn nicht. Ich spreche auch nicht davon, dass wir sagen, oh, lass uns mal alles laufen, wenn er kommt, kommt er schon. Ich spreche die sagen, auch hier, ich wollte es anders, ich will es anders und ich habe es nicht hingekriegt. Gott sagt, ich gebe dir Gnade und du kannst frei sein, du kannst stark sein in mir, aber nicht aufgrund deiner eigenen Stärke. Kehrt um, also sind um. Kehrt um, geht jetzt in die richtige Richtung, zum Herrn, dass eure Zielverfehlungen, auch alles Gutgemeinte, ausgetilgt werden. Da steht, ausgetilgt werden, fand ich ein sehr starkes Wort, ex aleifo. Aleifo heißt salben. Du hast, habe ich gehört, mal im Kinderdienst darüber gesprochen, Silke, über diesen Bereich, hat Marita mir im Anschluss gesagt. Dieses Aussalben. Wisst ihr, wenn wir das so lesen in Apostelgeschichte, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Okay, wird halt ausgelöscht und jetzt sind sie halt fort. Aber das Wort, das da steht, heißt, ich salbe, damit eure Sünden ausgesalbt werden. Das, wo deine Sünden dich verletzt haben, deine Seele krank gemacht haben, dein Herz krank gemacht haben. Gott kommt nicht einfach und sagt, ich vergebe dir, sondern die Übersetzer sagen auch, es aussalben, auswischen. Er kommt mit Salbung in diese Wunde hinein. Er kommt mit Salbe in dieses dein Versagen. Er salbt es aus. Das ist wie bei diesem barmherzigen Samariter. Da war er unter die Räuber gefallen. Man hätte ihm sagen können, was gehst du auch alleine? Ja, wehe dem Einzelnen, der geht, ne, und der keinen anderen hat. Also was hat dieser Mann da, der hat ordentlich was auf die Backe gekriegt, war halb totgeschlagen, blieb er dort liegen. Er hatte keinen. Da kam barmherziger Samariter. Das ist das Einzige, was Menschen, die keine Gemeinde brauchen, haben in ihrem Leben, dass eventuell mal ein barmherziger Samariter vorbeikommt. Aber wenn keiner kommt, dann siehst du alt aus. Deshalb brauchst du Gemeinde. Du brauchst die Gemeinschaft der Gläubigen. Und da findest du barmherzige Samariter. Du musst dir ja nicht gerade für deine Beziehungen die Schlechter aussuchen. Also Schlachthof meine ich, ne? Sondern suche dir auch die Samariter aus. Aber suche dir auch die aus, die geistlich dich weiterbringen. Suche dir nicht welche aus, die auch immer sagen, ich liege auch am Boden. Ach, du liegst auch? Lass uns zusammen liegen. Das hilft nichts. Verstehen? Nein. Das wird nicht bringen, sondern suche dir jemand, der es durchgegangen ist, der rausgegangen ist und der die Gnade Gottes erlebt hat. Sag du, würdest du mich an der Hand nehmen, so wie Gott mich an die Hand nimmt und mich rausbringen. Damit eure Sünden ausgesalbt werden. Ist das nicht stark? Der Herr kommt das, wo die Sünde Krankheit gemacht hat. Die Sünde bringt Tod, sagt die Bibel. Da, wo Tod in dein Leben, in dein geistliches Leben hineingekommen ist. Gott sagt, ich komme und wische es aus mit Salbe, mit dem Heiligen Geist. Er salbt es aus. Ist doch ein starkes Wort, oder? Gefällt mir auch viel besser als ausgetilgt. Ja? Aber es steht nun mal nicht ausgetilgt da. Es steht aussalben. Es steht nun mal, er salbt es aus. Er kommt und sagt, du, ich mache es sauber. Ich mache es sauber. Ich heile deine Wunden. Ich bringe himmlische Salbe in deine Wunden. Ich stelle das wieder her. Und das ist so phänomenal, so stark. Warum sagt er, sollen wir das tun? Damit Zeiten der Erquickung kommen. Zeiten der Erquickung kommen. Zeiten Kairos. Weißt du, wann wir so Kairos-Zeiten, es gibt Chronos, diese Abläufe, aber Kairos sind so Zeitpunkte. Weißt du, wann du am dringendsten Erquickung brauchst? Wenn du gefallen bist. Im Hebräerbrief wird es uns auch so gesagt, lasst uns mit Freudigkeit, mit Kühnheit, mit Offenheit zum Thron der Gnade kommen, wenn wir Hilfe brauchen, wenn uns Hilfe nötig ist. Wir werden sie sofort empfangen. Und das ist es, was der Herr sagt. Du hast es nicht hingeschafft, du schaffst es nicht. Aber komm, kehr einfach um. Kehr um von diesem, ich schaffe es, ich bin derjenige und ich werde schon irgendwie durchkommen, ich werde das schon hinkriegen. Ich spreche von einem Nicht-Durchgehen ohne Gott. Es gibt auch einen anderen Bereich, ich gehe mit dem Herrn, der Herr ist in meinem Leben und Herr, mit dir springe ich wirklich über die Mauern. Mit dir kann ich auch über das Normale hinausgehen. Mit dir, Herr, kann ich Wege gehen, die ich alleine nicht gehen könnte. Dieses Extra darüber hinaus. Aber das ist ja genauso ein Punkt. Aber hier, er sagt hier, wenn Zielverfehlung gewesen ist, wenn wir uns verletzt haben, die Sünde uns verletzt hat, wir uns selbst verletzt haben, andere uns verletzt haben, wie auch immer, durch Zielverfehlung hier, er sagt, Er kommt und salbt es aus. Warum tut er das? Warum? Damit Zeiten der Erquickung kommen. Erquickung, das Wort heißt Anapsyxis, bedeutet Atem holen, Erholung erfahren, aufatmen. Atem holen, Erholung erleben, aufatmen. Weißt du, wenn man unter dem Druck von Versagen und Sünde ist, ist es schwierig aufzuatmen, richtig? Man fühlt sich nicht wohl, man fühlt sich nicht gut. Und wenn andere dir dann vielleicht noch gut religiös gemeinte Ratschläge geben, das hättest du ja nie tun müssen, bist ja selber schuld, hättest ja mit dem Herrn gehen können oder wie auch immer, dann ist das nicht unbedingt ein Auswischen, sondern kriegt man manchmal noch so eine Spitze obendrauf. Ja? Aber der Herr sagt, komm, bekenne es. Wende dich zu mir. Bisher hast du es selber versucht. Wende dich zu mir und ich werde ausheilen, auswischen, aussalben deine Wunden, damit du wieder Atem holen kannst. Wisst ihr, was der Teufel will, wenn wir sündigen? Am liebsten, dass wir abhauen und uns verstecken. Das will er. Am liebsten abhauen und verstecken, weil er weiß, dann kommen wir nicht zum Atem holen. Aber Gott sagt, ich vergebe dir, ich reinige dich, ich wische deine Wunden aus, ich salbe dich aus, ich bringe das wieder in Ordnung, damit du wieder Atem holen kannst. Damit du wieder aufatmen kannst. Damit du wieder Ermutigung erfährst. Versteh, das ist Gott. Damit du wieder Atem holen kannst. Aufatmen kannst. Damit Zeiten der Erquickung kommen. Und dieses Kommen steht im Konjunktiv Aorist. Komm immer wieder. Wann immer du zu Gott kommst und sagst, Herr, ich brauche da deine Hilfe. Ich brauche eine Aussalbung von dir. Der Herr sagt, immer werde ich da sein und ich werde das für dich tun. Ich werde es immer tun. Ich werde nicht aufhören. Nicht, wir kommen auf die Idee und sagen, Herr, jetzt war ich schon 20 Mal mit dieser Sache bei Gott oder 30 Mal oder vielleicht auch nur 5 Mal. 5 Mal ich. Die Sache wird nicht anders. Also irgendwie wird es nicht anders. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Gott sagt, hey, jedes Mal, wenn du kommst, jedes Mal, wenn du dich verwundet hast, wenn du dich verletzt hast durch die Sünde, Sünde bringt schlussendlich Tod. Sie bezahlt mit Tod. Jedes Mal, er sagt, komm zu mir. Ich werde dich aussalben, damit du Atem holen kannst. Weißt du, es ist für einen Gesunden einfacher zu arbeiten als für einen Kranken, oder? Ja? Es ist, wenn wir durchatmen können, geht uns das doch im Leben viel besser, auch unsere Nachfolge mit Jesus. Wenn wir gebeugt unseren Weg gehen, der Brustkorb eingeengt ist, dann ist nicht groß was von Hoffnung. Dann kommt noch Depression drauf, der Teufel bedrückt und sagt, siehste, da hast du dich hinmanövriert. Das hast du nun mal vor deiner Gottlosigkeit. Der Teufel versucht auch auf seine Art Seelsorge zu betreiben. Was hast du jetzt davon? Ne, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Nein, Herr, ich komme zu dir. Ich habe gesündigt. Ich habe das Ziel verfehlt. Ich habe es vielleicht sogar gut gemeint. Herr, würdest du mich bitte reinigen? Und dann wird er dich aussalben. Er wird dich reinigen, er wird es auswischen und er sagt, damit du wieder Atem holen kannst. Hast du Lust, Atem zu holen? Hast du Lust, erfrischt zu werden? Deshalb bei uns heißt es ja in der Übersetzung, damit Zeiten der Erfrischung kommen, Zeiten der Erquickung kommen. Das ist ja auch, ne, wenn man erfrischt wird, richtig erquickt wird. Also weil, damit Zeiten der Erfrischung kommen, Zeiten des Atemholens, Zeiten des vom Angesicht des Herrn her. Von wo wieder? Von meiner Leistung, ich lasse mich aussalben, ich bin nun mal wieder der Coole. Siehst du, Herr, ich halte mich still, ich halte still bei dir, damit du auch dein Werk an mir tun kannst, Herr. Und schon haben wir wieder diese Position. Siehst du, Herr, wie gut ich doch bin. Du hast bei mir eine Chance, das zu tun, Herr. Ja? Herr, ich bin hoffnungslos in meiner Situation. Ich krieg's nicht gebacken. Ich werd's nicht los. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht bist du in der Situation, sagst, es ist hoffnungslos verfahren. Ich weiß es nicht. Der Herr sagt, komm zu mir, du wirst wieder Atem holen. Du wirst wieder dich erholen. Du wirst aufatmen können. Ich wünsche dir heute Abend so ein Aufatmen, ein Atem holen, eine Erholung am Angesicht des Herrn. Du brauchst deine Brüder und Schwestern. Es ist nicht gut, alleine zu gehen. Gemeinde ist der Ort der Heilung. So hat Gott es festgelegt. Ist nicht meine Idee, ist es Gottes Idee. Gott sagt in der Gemeinde, wenn du zu einer Gemeinde gehörst, wirst du dort, wenn die Gemeinde eben auch nach dem geht, wie es der Herr sagt, wie wir miteinander umgehen sollen, dann wirst du dort an diesem Ort gesund werden und du wirst grünen. Und zu wissen, ich bin angewiesen auf deine Gnade, Herr. Danke, Herr. Vom Herrn her werden Schritte eines Menschen gefestigt. Seinen Weg, danke, dass du meinen Weg gern hast. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stürzt seine Hand. Das war nochmal Psalm 37, Verse 23 und 24. Ich bin froh, wenn der Herr mich stützt. Du auch? Wenn du es bis heute noch nicht so erlebt hast, dann komm zum Herrn und sag, Herr, ich baue allein auf deine Gnade und du wirst mich stützen und du wirst mich durchtragen. Gemeinde, die Gnade des Herrn. Aber dann komm und sag, ja, ich verlasse auch meine bisherigen Wege, wie wir es eingangs hörten. Meine gut gemeinten Entschlüsse, die mich nicht weitergebracht haben. Herr, ich komme zu dir. Ich kehre um von meinen Versuchen und Anwendungsmöglichkeiten. Und Herr, ich erfahre heute von dir Aussalbung, Auswischen, Heilung, Wiederherstellung an meiner Seele. Du bist in der Lage, jeden Pfeil, den der Feind oder Menschen in mein Leben geschossen haben, in der Lage, ihn heute zu entfernen. Ich kriege das nicht hin mit meinen Verletzungen. Ich kriege das nicht hin mit meinem gekränkt worden sein oder auch gekränkt sein. Ich kriege es nicht hin. Herr, komm du heute Abend da rein. Und wir werden heute Abend hier beten. Du kannst gerne nach vorne kommen. Der Herr wird reinkommen. Und ich bitte auch die, die jetzt mit euch beten werden, dass ihr dann Öl nehmt. Und die Leute, die sagen, ich brauche ein Aussalben in meiner Seele. Ich brauche ein Aussalben in meinem Herzen. Ich brauche diese Loslösung und Hilfe und Heilung vom Herrn her. Dann komm jetzt zu den Betern. Sie werden dich mit Öl salben und der Herr Jesus wird das tun. Das, was sie mit Öl an dir salben, wird der Herr in deinem Innern tun. Er ist hier. Er ist gegenwärtig. Amen. Er ist gegenwärtig. Danke, Jesus.